Hallo, ihr Freunde des Trashfilms und der retro-orientierten Popkultur. In der noch anhaltenden Sommerpause kommen die Veröffentlichungen auf Scheibe und im Stream immer etwas abgeschwächter. Dafür ist die Blockbuster-Dichte im Kino umso höher. Und einen ganz besonderen Blockbuster habe ich heute für euch mit dabei hier in der Wochenschau. Aber ansonsten dürfte die Zusammenstellung aus den Scheibenwelten für euch sicher auch interessant sein. Doch schwafeln wir nicht lange rum, legen wir los. Ich bin wie immer der Thorsten und das hier ist die Trashotik-Wochenschau Nummer 32 für die Kalenderwoche 31 im hoffentlich bald wieder sommerlichen Sommer 2023. Im Kino. Mac 2, die Tiefe.
Jonas, wir brauchen deine Hilfe. Wir registrieren eine erhöhte Wasseraktivität im Graben in 7500 Metern Tiefe. Das ist ein uraltes Ökosystem, unberührt von Menschen. Was auch immer da unten ist, es will an die Oberfläche.
Endlich wieder ein High-Blockbuster im Kino. Nach etlichen mehr oder weniger guten Direktveröffentlichungen auf Scheibe und im Stream hat man nun mit Mac 2 endlich mal wieder die Gelegenheit, einen High-Schocker auf der großen Kinoleinwand und sogar in 3D genießen zu können.
Das war eine blöde Idee.
Nur ein kleines bisschen.
Nach dem doch eher unerwarteten Erfolg des ersten Mac-Films im Jahre 2018 bekommt es Jason Statham alias Tiefsee-Experte Jonas Taylor nicht nur mit einem skrupellosen Unterwasser-Bergbauunternehmen zu tun, sondern auch gleich mit mehreren Macs und weiteren illustren Unterwassermonstren.
Jonas, wir kriegen Besuch.
Das ist der größte Mac, den ich je gesehen habe.
Der größte, den überhaupt jemand gesehen hat.
Aus dem ersten Mac-Teil haben es noch Cliff Curtis, Paige Kennedy und Shuya Sophia Kai, die kleine Mai Ling, in Mac 2 die Tiefe geschafft. Ansonsten ist der internationale Cast unter anderem mit Ying Wu, Skylar Samuels oder auch Kiran Sonja Savar erweitert worden.
Alle sofort zurück zur Station!
Ihr könnt es schaffen! Beeilung!
Regisseur Ben Wheatley ist eingefleischter Kaiju-Fan und vor allem ein Freund des schwarzen Humors, was er mit Filmen wie Sightseers oder auch Free Fire unter Beweis gestellt hat. Ihm war es vor allem wichtig, den Humor und Geist des Originals beizubehalten, aber alles noch einmal in die Höhe zu treiben.
Drei Riesen-Max und wer weiß was sonst noch, haben die Absperrung durchbrochen.
Los, los, los!
So was haben wir noch nie gesehen, sie jagen im Schwarm.
Deshalb dürfte The Mac 2 eher im Edeltrash-Bereich angesiedelt sein. Eine realistische Darstellung von Haiangriffen sollte hier niemand erwarten. Dafür wohl eher ein Feuerwerk an schrägen Action-Szenen und fantastischen Creature-Effekten. Bei 175 Millionen Dollar Budget kann man von der amerikanisch-chinesischen Koproduktion sicher einiges erwarten. Und das lassen die diversen Trailer-Versionen auch schon hoffen. Lediglich blutige Splatter-Szenen werden sicher einige Hai-Fans wie schon im ersten Teil vermissen, ist der Hai-Spaß doch ab 12 Jahren freigegeben.
Keine Sorge, die Station hier ist Mac-sicher. Jonas hatte immer Angst davor, aber das ist völlig unbekannt.
Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf ein neues, großes Highlight im Kino. Immerhin ist der Megalodon zurück für einen Nachschlag, so verspricht es zumindest eines der Postermotive. Die Trashothek wird kurz nach dem Start auf jeden Fall darüber berichten.
Barracuda!
Und auch wenn sich die Verfilmung des zweiten Mac-Romanes von Steve Elton sicher wieder nur marginal an die Buchvorlage halten wird, verspricht Mac 2 ein unterhaltsamer und kurzweiliger Kinobesuch mit viel Biss zu werden. Es wird ja auch schon über einen womöglich dritten Teil gemunkelt. Stoff wäre immerhin genug dafür da, umfasst die Mac-Roman-Reihe von Steve Elton doch bisher insgesamt 8 Titel. Doch ich würde mal sagen, freuen wir uns erst einmal auf den zweiten Kinofilm.
Ich hoffe nur, dieses Mal läuft es besser.
Was ist letztes Mal passiert?
Das willst du nicht wissen.
Mac 2, die Tiefe, ab 3. August im Kino. Scheibe und im Stream. Das Raumschiff Darkstar ist seit 20 Jahren auf Dienstreise im All unterwegs, um aus der Umlaufbahn geratene Planeten mittels selbstständig denkender Atombomben zu sprengen.
Wir sind jetzt im Weltraum seit 20 Jahren und dabei nur um 3 Jahre gealtert.
Asteroidensturm nähert sich dem Schiff auf Kollisionskurs. Ich würde euch Jungs nicht mit diesem Problem belästigen, aber ihr wisst ja, dass meine Abwehrschaltkreise in jenem Sturm zerstört wurden. Daher habt ihr 35 Sekunden, um alle Abwehrsysteme manuell zu aktivieren.
Schwerkraftsystem schalten.
Schwerkraft geschaltet.
Luftdruck aktivieren.
Luftsysteme aktiviert.
Kontrolle 4.
Alle Systeme aktiviert.
Kontrolle 4 steht, alle Abwehrsysteme schalten.
Aufgrund der langen Einsatzzeit verfallen die Schiffssysteme immer mehr und ein Asteroidensturm zerstörte zudem die Schlafkojen und das Lagerabteil 9 inklusive der gesamten Klopapiervorräte. Hinzu kommt, dass der Kommandant dieser Mission seit Jahren tot ist und eine der Atombomben beginnt, ihre Existenz zu hinterfragen. Das führt zu unangenehmen Situationen auf dem ramponierten Raumschiff.
Commander, Sir, wir haben ein großes Problem. Die Schleiernebelbombe, Bombe 20, sie sitzt fest, sie fällt nicht aus dem Bombenschacht.
Darkstar ist das Erstlingswerk von John Carpenter, welches er gemeinsam mit dem späteren Alien-Drehbuchautor Dan O'Bannon als Studienprojekt begann. O'Bannon spielt hier auch eine der Hauptrollen.
Ich wünschte mir, ich hätte mein Brett jetzt hier. Und wenn es nur wäre, um es ab und zu mal einzuwachsen.
Ursprünglich ungefähr 70 Minuten lang wurde der Film 1973 auf mehreren Filmfestivals gezeigt. Produzent Jack H. Harris erwarb die Kinorechte und ließ den Streifen um ca. 10 Minuten mit weiteren Szenen ergänzen, um eine passende Länge für die Kinoauswertung zu erhalten. Mit geschätzten Produktionskosten von 60.000 US-Dollar avancierte Darkstar zum Kultfilm, der bis heute nichts an seiner Wirkung und seinem satirischen Humor eingebüßt hat.
Wie heißt Toby mit Vornamen?
Wie heiße ich mit Vornamen?
Mediex bringt uns Darkstar als Ultimate Edition im Mediabook und im wattierten Mediabook heraus. Jeweils in, haltet euch fest, 14, jawohl, 14 Cover-Variationen. Unglaublich. Jede Edition hat 3 Discs und einen Haufen Extras. Neben einem 56-seitigen Booklet, einer Dokumentation, Trailern, Bildergalerien gibt es auch Scans von Presseheften, Filmbüchern und Filmzeitschriften zu dem Thema. Also, ich sag mal, ein umfassendes Darkstar-Archiv. Aber über die 14 Cover-Variationen komme ich trotzdem nicht hinweg. Das ist absolut irre und manchmal frage ich mich, ob man es da nicht ein bisschen übertreibt. Egal. Ebenfalls aus dem Hause Mediex kommt auf Blu-ray die Säge des Todes, ebenfalls auch im Mediabook und im wattierten Mediabook heraus. Allerdings im Gegensatz zu Darkstar lediglich in 10 verschiedenen Cover-Variationen. Man muss es ja nicht immer übertreiben, oder? 10 Variationen, irre.
Bloody Moon. Summer nights filled with horror. A killer whose lust for blood will stop at nothing.
Der Splatterfilm ist seit März diesen Jahres wieder vom Index runter. Vielfilmer Jess Franco drehte 1981 seine spanische Slasher-Antwort auf die damals neu aufgekommenen Gewaltexzesse im Kino und wollte es filmen wie Prom Night, Freitag der 13., Muttertag oder Monster im Nachtexpress gleichtun.
Nights of blood, nights of terror that will leave you breathless.
Olivia Pascal bekam die Hauptrolle in der deutsch-spanischen Koproduktion, die im internationalen Markt unter dem Titel Bloody Moon vertrieben wurde. In dem Film fallen mehrere Schülerinnen in einem spanischen Mädcheninternat den Attacken eines mysteriösen Messerstechers zum Opfer. Die junge Angela kommt dem unheimlichen Treiben auf die Spur und gerät dabei allerdings selbst in Lebensgefahr. Was folgt, bietet keine Überraschungen, aber eine Menge nackter Haut, Gewalt und Blut. Und damit sind die Zielvorgaben damals sicherlich erfüllt gewesen. Kritiker bemängelten damals die primitive Machart dieses Films, der sich anstatt auf eine schlüssige Geschichte zu konzentrieren, ganz auf seine extrem brutalen Schockeffekte verließ. Was denn sonst? Naja, Und damit das Trio Infernal aus dem Hause Mediex komplett ist, gibt es noch Mario Bavas Meisterwerk im Blutrausch des Satans. Ebenfalls in den bereits erwähnten beiden Mediabook-Varianten und auch wieder mit 10 verschiedenen Cover-Variationen. Also die haben es echt drauf, die Jungs und Mädels von Mediex.
Eine Idylle wie aus vergangenen Zeiten. Unberührt und friedlich. Eine Lagune zum Träumen. Doch manchmal gibt es ein böses Erwachen. Oder auch gar keins.
Der italienische Horrorfilm aus dem Jahre 1971 gilt als Vorläufer des Slasher-Filmgenres. Auch Bavas Meisterwerk landete bei uns auf dem Index und ist seit Februar diesen Jahres wieder verkäuflich. In einer abgeschiedenen, idyllisch anmuteten italienischen Bucht wird eine ältere, im Rollstuhl sitzende Gräfin von ihrem Mann ermordet. Und dieser hat es natürlich auf ihr Erbe abgesehen. Doch mit dieser Tat im engsten Familienkreis beginnt eine äußerst blutige Mordserie unter der Verwandtschaft des älteren Ehepaars und den vermeintlichen Erben. Als dann noch einige Teenager auf dem Anwesen übernachten wollen, werden auch diese in die grausamen Geschehnisse hineingezogen.
Jugend, Charme und unbeschwerte Fröhlichkeit. Doch dieses Paradies birgt tödliche Gefahren.
Blutrausch des Satans im doppelten zehnfachen Mediabook bei Mediex. Besser kann ich es nicht formulieren. Über Mario Bava hören wir gleich übrigens noch ein wenig mehr. Kommen wir zu weiteren Veröffentlichungen.
Steiner, das Eiserne Kreuz. 6 Oscar-Preisträger, eine internationale Starbesetzung und eine Elite deutscher Schauspieler gestalteten diesen gewaltigen Film unter der Regie des US-Starregisseurs Sam Peckinpah.
PlayOn bringt uns die neue 4K-Abtastung von Steiner, das Eiserne Kreuz aus dem Hause Studio Kanal. Im Steelbook mit 3 Discs, also 2x Blu-ray und einer UHD, präsentiert man uns den Film in bester Qualität und mit jeder Menge Features und Dokumentationen. Sam Peckinpah drehte diese deutsch-britisch-jugoslawische Co-Produktion im Jahre 1977 mit einer Vielzahl an internationalen Stars, darunter unter anderem James Coburn, Maximilian Schell, James Mason, David Warner, Senta Berger, Klaus Löwitsch und vielen mehr.
Ein unvergesslicher Film, Steiner, das Eiserne Kreuz.
Während des Zweiten Weltkriegstreffens 1943 in Russland der erfahrene Steiner alias James Coburn und der fanatische Stransky, gespielt von Maximilian Schell, aufeinander. Diese Begegnung mutiert schnell zu einem Krieg zwischen den beiden Männern, denn Steiner sieht den Krieg bereits als verloren an, während Stransky, um endlich einmal ein eisernes Kreuz zu erlangen, Steiners Truppen in eine aussichtslose Schlacht gegen die Rote Armee schickt.
Ich will das Eiserne Kreuz haben.
Und da kann ich Ihnen eins von meinen geben.
Ich kann Sie nicht aufhalten, sagte mein Kommandeur. Ich bin überzeugt, dass ohne Sie die Ostfront in ein paar Tagen zusammenbrechen würde. Also los, Sie heroisches Arschloch!
Ebenfalls aus Italien stammt der handkantenstarke Spaghetti-Western Der Tiger vom Quai. Mit George Eastman, Cameron Mitchell und Kampfsportrecke Krung Srivillai als Tiger. Und dieser ist ein thailändischer Agent, der nach Amerika reist, um die Asche eines verstorbenen Texaners zu dessen Angehörigen zu bringen. Zusätzlich hat er auch ein paar wertvolle traditionelle Gegenstände bei sich, die ganz schnell Gauner und auch gierige Landsleute auf seine Spur bringen. Es kommt, was kommen muss, die Fäuste und Kugeln fliegen. Der Film entstand in einer Zeit, in der Italo-Western mit Elementen des damals im Trend stehenden Kung-Fu-Filmes aufgepeppt wurden. Allerdings zählt Der Tiger vom Quai sicherlich zu einer der schlechtesten Italo-Western, die je gedreht wurden. Und bietet sich hiermit sicherlich auch als Schläferz-Anwärter an. Der Tiger vom Quai kommt kostengünstig als Blu-ray und DVD von Magic Movie. Und zu guter Letzt habe ich noch den deutschen Sittenreißer Am Tag, als der Regen kam, für euch im Gepäck. UCM One bringt euch diese Produktion von Arthur Atze Brauner auf Blu-ray im Mediabook.
Nichts für zarte Gemüter.
Die sehen so schlecht.
Der Verräter wird gekillt. Verstehe ja nicht, warum ihr da noch diskutiert.
Hier mimt Mario Adorf den Bandenboss Werner Maurer. Seine Pantherbande hat im Westen von Berlin eine Vielzahl von oft grausigen Verbrechen begangen. Jetzt will er noch einmal richtig abkassieren, obwohl die Kassen seiner Bandenmitglieder gefüllt sind. Aber dieser letzte abschließende Coup soll dann doch noch stattfinden. Aber Robert, ein Bandenmitglied, will nicht mehr mitmachen, sondern mit seiner neuen Freundin Inge endlich ein normales Leben führen, weshalb er die Bande bei der Polizei verpfeift. Und so nimmt das Unglück seinen Lauf. Dieser deutsche Gangsterfilm wurde 1959 von Regisseur Gerd Oswald mit Stars wie Mario Adorf, Gerd Fröbe, Elke Sommer, Klaus Wilke, Corny Collins oder Horst Naumann, dem späteren Traumschiff-Arzt, inszeniert. Die Filmmusik stammte von Martin Böttcher. Der titelgebende Song Am Tag, als der Regen kam, wurde von Dalida gesungen und von Gilbert Bécaud komponiert.
Tag, als der Regen kam.
Geburtstag der Woche. Diesmal mit Mario Bava, der vor 109 Jahren am 31.07.1914 zur Welt kam. Mario Bava war ein legendärer italienischer Filmregisseur, Kameramann und Spezialist für visuelle Effekte, der als einer der einflussreichsten Meister des Horrors und Giallo-Genres gilt. Er wurde am 31. Juli 1914 in Sanremo geboren. Seine Karriere im Film begann in den späten 1930er Jahren. Nachdem er mit seinem Kunststudium scheiterte, arbeitete Mario als Assistent und Spezialeffekte-Künstler für seinen Vater Eugenio Bava, einen damals bekannten Filmemacher, Maler und Bildhauer. Schon bald war Mario selbst als Kameramann und Regieassistent tätig. Sein erster Regieauftrag erfolgte eher spontan. Als sich der Regisseur Riccardo Freda am Set des Films Der Vampir von Notre Dame mit seinem Produzenten überwarf, fragte man Bava kurzerhand, ob er den Film fertigstellen könne. Und er tat es.
Hey Jack! Hallo! Hier schwimmt ein Ertrunkener, ein junges Mädchen!
Genau wie bei allen anderen. Kein Tropfen Blut mehr in den Adern.
Wenn ich ebenso lieben würde, Pierre, ich würde jedes Hindernis beseitigen, um diesen Traum zu verwirklichen.
Meinen Sie wirklich jedes?
Ja, jedes.
In den 1940er und 1950er Jahren setzte Mario Bava seine Arbeit als Spezialeffektexperte fort und gewann nach und nach Bekanntheit in der Filmindustrie. Sein kreativer Einsatz von begrenztem Budget und improvisierten Techniken half ihm, innovative visuelle Effekte zu kreieren, die auch Hollywood beeinflussten. Bava wurde oft als der Zauberer der Farben bezeichnet, weil er Farben auf eine Weise einsetzte, die die Stimmung und Atmosphäre seiner Filme verstärkte.
Horror, anguish and terror are powerful words, but more than words, the chill language of living images shows that the mask of Satan is a picture of unparalleled emotion. It tells a tale of a strange, dark fascination set in a spine-chilling atmosphere of fear.
Im Jahre 1960 drehte Mario Bava mit Die Stunde, wenn Dracula kommt, seinen ersten eigenen Film. Ironischerweise ohne Farben, dennoch war der atmosphärisch dichte Schwarz-Weiß-Film international erfolgreich und verschaffte Bava ein großes Renommee. Zudem löste der Film eine Welle von italienischen Gothic-Horrorfilmen aus. Heute gilt Die Stunde, wenn Dracula kommt, als Klassiker des Genres, der viele Regisseure maßgeblich beeinflusst hat.
She's breathing. We're in the presence of some unnatural mystery.
Und dieser Erfolg machte Mario Bava zu einem führenden Regisseur des italienischen Horrorfilms der 1960er und 70er Jahre. Seinen nächsten Film, Vampire gegen Herakles, drehte Bava 1961, dann aber in Farbe. Die ausgeklügelte Farbdramaturgie seiner Filme sollte zu seinem Markenzeichen werden. Auf visueller Ebene hoben sich seine trendorientierten Genrefilme dabei deutlich von den üblichen Durchschnittsproduktionen ab. Zudem stand Bava in dem Ruf, gut haushalten zu können, weshalb er von Produzenten gut und gerne eingesetzt wurde.
Me Diabolic. A bank Robin Hood who baffles the cops. He robs from the rich to give to the girls. Ask Eva,
Oh, you shouldn't have done it.
She can't get a good night's sleep unless she's covered with money.
So realisierte er zum Beispiel die Adaption des in Italien sehr populären Superverbrecher-Comics Gefahr Diabolik 1967 trotz ansehnlicher und umfangreicher Effekte wie auch einem fantastischen Set-Design mit gerade einmal der Hälfte des angesetzten Budgets. Im Laufe seiner Karriere arbeitete Bava in verschiedenen Genres, darunter auch im Fantasy- oder Abenteuerbereich und in der Science-Fiction. Aber egal welches Genre er bediente, er bewies immer wieder sein Talent für innovative visuelle Gestaltung und sein Gespür für effektive Schockmomente.
Wer bedroht das Leben dieser Mädchen? Ist es ein Wahnsinniger? Ein Sexualverbrecher? Ein Monstrum in Menschengestalt? Blutige Seide. Ein Film von Mario Bava. Ein Film, bei dem man den Atem anhält.
Dieses half ihm auch bei seinen Arbeiten im Giallo-Genre, das er quasi mit begründete. Die Giallos, die ihren Namen den gelben Umschlägen der zugrunde liegenden reißerischen Kriminalromane verdankten, ähnlich unseren Groschenromanen, bezogen ihren Reiz vor allem aus der Zuschaustellung plakativ inszenierter Mordszenen und einer eher psychopathologischen Tätercharakterisierung. Blutige Seide oder auch blutige Schatten sind nur zwei Beispiele für sein Wirken in diesem Genre.
Die Polizei ist machtlos. Deshalb bitten wir Sie um Ihre Mitarbeit, bevor es einen neuen, grausigen Mord gibt. Blutige Seide, das Kabinett des Todes. Ein Superschocker.
Trotz seines Einflusses auf das italienische Kino in vielen seiner Spielarten blieb Bava Zeit seines Lebens ein eher unbekannter Künstler. Er arbeitete oft mit einem kleinen Budget und hatte selten ausreichende finanzielle Ressourcen, um seine Visionen vollständig umzusetzen. Dennoch blieb er seinen Ideen treu und schuf unvergessliche Filme, die die Grundlage für viele zukünftige Horrorregisseure legten. Bei der Trashothek sind unter anderem folgende Werke von Mario Bava in unserem Archiv eingezogen: Vampire gegen Herakles, Drei Gesichter der Furcht, Planet der Vampire, Gefahr Diabolik, Baron Blood, Lisa und der Teufel oder auch Schock. Kürzlich wurde sein Planet der Vampire in einer restaurierten Fassung und dem vom Regisseur Nicolas Winding Refn überwachten 4K-Transfer in unglaublichen Farben auf UHD veröffentlicht. Eine tolle Mario Bava-Kollektion aus dem Hause Koch Media bzw. jetzt Play-On bringt auch nach und nach seine interessantesten Werke in bester Qualität heraus.
Vampire, die jedem Lebenden Verderben und Tod bringen, um selbst eine neue Lebensform zu finden.
Eins ist klar, dass jedes intelligente Geschöpf auf diesem Planeten unser Feind ist.
Barry Sullivan und Norma Bengel als Raumfahrer entdecken eine fantastische, aber auch unheimliche Planetenwelt. Eine Welt des Grauens. Planet der Vampire.
Am 25. April 1980 verstarb Mario Bava im Alter von 65 Jahren in Rom. Leider blieb ihm zu Lebzeiten die Anerkennung verwehrt, die er eigentlich verdient hätte. Doch nach und nach wird sein Werk von immer mehr Filmemachern und Kritikern geschätzt und gelobt. Seine einzigartige visuelle Ästhetik und seine Beiträge zum Genrefilm finden endlich ihre Anerkennung. Und sein Einfluss ist heute in der Welt des Kinos spürbarer denn je. Mario Bava hätte am 31. Juli seinen 109. Geburtstag gefeiert.
A nightmare world of horror and butchery awaits. As a rotting corpse crawls from the earth to terrify the living.
No!
Beware of Baron Blood.
Am 6. August habt ihr wieder die Möglichkeit, eure Filmsammlung mit alten wie neuen, aber auch ganz besonderen Filmen und Sondereditionen aufzustocken. Vielleicht auch mit dem ein oder anderen Mario Bava-Film. Denn da findet in Neuss wieder die Filmbörse in der Wetthalle an der Rennbahn statt. Von 10 bis 15 Uhr haben da wieder die Händlertische für euch geöffnet und wer schnell genug ist, kann da vielleicht auch wieder den ein oder anderen Scheibenschatz ergattern. Und das war's mal wieder mit der Trashotik Wochenschau, diesmal für die 31. Kalenderwoche in 2023. Ich wünsche euch eine filmisch spannende Woche und wieder jede Menge Trash im Player. Euer Thorsten. No!